ARD.
Mein Name ist Christian Thees und ich lade mir gerne Gäste ein, auf die ich richtig Lust habe, weil sie uns eine neue Perspektive auf das Leben eröffnen oder einfach sehr gut sind in dem, was sie machen, und die wollen wir dann natürlich auch kennenlernen. Mein Gast heute, Kabarettist und Satiriker Florian Schröder.
Talk mit Thees.
Eigentlich war ich eher jemand, der sehr in sich gekehrt war und froh war, wenn er in Ruhe gelassen wurde. Aber dann hatte ich eben dieses Talent, Leute zu parodieren, und hatte auch dieses Talent, andere zu unterhalten. In der ersten Phase, geht so 2-3 Stunden, ist es eine irre Reise bei mir gewesen. Also wirklich, du bist wie schwerelos. Das ist wie Fliegen. Angst ist das Thema, was mich begleitet hat ab einem sehr frühen Zeitpunkt. Verlustängste, Scheidung und so weiter. Das ist so ganz tief in mir drin. Im tiefsten Innern war ich eigentlich ein sehr, sehr schüchterner Mensch, der mit sich selbst schwer klarkam. Die Gesundheit ist ja fast so eine Art Erpressungsmittel geworden. Wenn du nicht gesund lebst, dann musst du ein schlechter Mensch sein. Und wir leben heute in einer Zeit einer Biomoral.
Florian Schröder ist seit weit über 20 Jahren mit seinen Bühnenprogrammen auf Tour oder steht als Moderator regelmäßig vor der Kamera. Er ist ein begnadeter Satiriker, hat einen messerscharfen Verstand und ist vermutlich auch ein ziemlich intelligentes Kerlchen. Er hat mehrere Bücher auch veröffentlicht, darunter Schluss mit der Meinungsfreiheit oder Unter Wahnsinnigen, warum wir das Böse brauchen. Jetzt hat er ein neues Buch und das heißt Happy End. Und darin macht er sich auf die Suche. Was macht Menschen glücklich? Was macht sie wirklich glücklich? Und wo bilden sie sich das vielleicht nur ein? Er hat dafür besucht ein Life-Coaching, einen Kuschelkurs. Er hat Drogen probiert oder Happiness-Apps ausprobiert. Hat sich das Glück derer angeschaut, für die der Schmerz zum Beispiel das ganz große Glück ist. Er hat LSD probiert, hat Freundschaftsbändchen mit Swifties ausgetauscht, hat mit einem 80-Jährigen im Berghain getanzt und geht mit einem Auswanderer im glücklichsten Land der Welt in die Sauna, natürlich nach Finnland. Wir werden gleich hören, wie es zum Beispiel war in einem Kuschelkurs oder wie war der Trip auf LSD. Ich kenne Florian schon relativ lange, und zwar aus einer Zeit, da war ich noch im Radio zusammen mit meiner Freundin Anke Engelke, und Florian, aus Lörrach kommend, war damals Schüler, hat heimlich nachts unsere Sendung gehört, aber er ist uns damals schon aufgefallen als besonders, ja, frech, ein bisschen schräg und irre talentiert. Diese Geschichte werden wir auch gleich noch einmal kurz erzählen, weil sie einfach zu schön ist.
Ein Podcast von SWR3.
Guten Tag.
Hallo.
So, brauchst du noch 2 Minuten, um dir zu sagen, ich bin der Größte, ich bin der Geilste?
Das tue ich doch jeden Morgen vorm Spiegel. Ich bin auch ein Komiker, ich bin auch ein eitler Affe.
Ja, was machst du wirklich vor dem Spiegel morgens?
Das willst du nicht wissen. Christian, das willst du nicht wissen, das ist nicht schön.
Was ist dein Gefühl heute Morgen?
Mein Gefühl heute Morgen ist eines, ja, der fröhlichen Dankbarkeit, ehrlich zu sein. Ja, also es ist so ein Gefühl von, ja, schön, mir geht's gut. Es ist gerade eine sehr schöne, sehr intensive Phase, die ich erlebe, und das macht mich sehr zufrieden.
Sind positive Menschen zufriedener? Sind positive Menschen glücklicher? Du bist ja wirklich durch die ganze Welt gereist, nein, durch die ganze Republik gereist und hast verschiedene Dinge ausprobiert, hast mit Menschen gesprochen, von denen man vielleicht vermuten würde, dass sie durch das, was sie machen, glücklicher werden. Es ist ja ein ganzes Business.
Also ich bin kein positiver Mensch in dem Sinn, wie das heute häufig gebraucht wird, aber ich glaube, ich bin insgesamt ein zuversichtlicher Mensch. Also ich bin kein negativer Mensch im Sinne von, ich stehe auf und denke, der Tag wird mit Sicherheit schlecht oder die Welt ist ganz schlecht oder alles steht am Abgrund. Das bin ich nicht. Also das ist so ein Salon-Pessimismus. Da richten sich manche Leute so ein, ne, in diesem alles schlecht finden. Das bin ich nicht. Aber das Positive im Sinn von alles positiv finden, wie das heute häufig verkauft wird, das bin ich auch überhaupt nicht. Das lehne ich komplett ab. Positive Menschen sind auch meistens tatsächlich nicht glücklicher. Das habe ich in diesem Buch Happy End immer wieder festgestellt. Positive Menschen sind meistens Menschen, die sich zwingen dazu, glücklich zu sein, weil sie glauben, dass sie es in einer bestimmten Art und Weise werden, indem sie alles Negative ausschließen. Und das ist, glaube ich, ein Grundfehler, wenn man sowas wie Zufriedenheit oder Glück erreichen will.
Man kann sein Gehirn ja aber auch überlisten. Das wirst du auch festgestellt haben. Durch diese ganzen komischen Mantren, Ja, also oder Mantren, aber sie wirken ja tatsächlich. Unser Gehirn glaubt es uns ja wirklich. Das ja, finde ich erstaunlich.
Das Gehirn glaubt es vielleicht im Moment, aber die mittelfristige Lösung ist es auf keinen Fall. Also natürlich kannst du dir ein Mantra aussuchen für dein Leben. Da bist du ja frei. Das kann ja jeder. Und es gilt immer, jeder ist zu beglückwünschen, der für sich eine Form des Glücks oder der Zufriedenheit findet. Egal, was die Wissenschaft sagt. Aber man kann diesen Menschen auch sagen, es ist ein Placebo und es ist in deinem Kopf. Aber trotzdem, wenn der Kopf so funktioniert, wunderbar. Das will ich niemandem absprechen. Aber ich halte trotzdem diese Mantren, bei denen man dann sich bestimmte Sätze sagt und dann ändert sich das ganze Leben, das halte ich dann doch für eine ziemliche Illusion.
Was hast denn du für dich gefunden, wenn wir eine konkrete Sache mal benennen, die wirklich auch für dein Glück, ob du es dir einbildest oder nicht, sorgt? Weil du hast ja davon gesprochen, jeder findet vielleicht irgendeine kleine Sache für sich. Was wäre es bei dir?
Also bei mir wäre es tatsächlich meine Arbeit, also das heißt das Schreiben, das finde ich wunderbar. Seit ich mich für diese Bücher entschieden habe, rauszugehen in die Welt und wirklich auch Dinge zu erleben, also nicht nur zu recherchieren, das ist ja das eine, ob du das journalistisch tust oder ob du sagst, ich setze mich dem aus. Also ich gehe ins Berghain, ich gehe in Kuschelkurs, ich nehme LSD, alles Zeug, was ich so gemacht habe. Ja. Seit ich das mache, ist das für mich eine ungeheure Bereicherung meines Lebens, weil ich so viele Menschen und so viele Realitäten kennenlerne, die ich sonst nicht kennenlernen würde. Weil wenn ich vor Publikum stehe, wenn ich auftrete oder im Fernsehen bin, dann sende ich ja. Und in diesem Moment werde ich aufnehmender. Das heißt, ich bin jemand, der beobachtet, der dabei ist, der selbst erlebt und damit in Welten vorstößt, die ihm sonst nicht begegnen würden. Und das erfüllt mich mit einer tiefen Dankbarkeit.
Ja, krass, sogar noch mehr als auf der Bühne stehen. Was ist ja für die meisten einfach so der Moment des Dopamins.
Ja, das ist ja auch großartig. Das ist großartig. Aber es steht auch gar nicht in Konkurrenz, weil wenn du auf einer Bühne stehst und da sitzen 1.000, 1.500 Leute und die applaudieren und sind glücklich, ist das wundervoll. Aber das andere ist eben wie so eine Gegenseite, die aber diese ergänzt. Und die Gegenseite ist die zu sagen, ich muss nicht immer aussenden, sondern ich kann auch einfach etwas an mich heranlassen, zulassen und Wirklichkeit erleben und gucken, was lösen sie in mir aus.
Also es ist schön, dass wir dich ein bisschen kennenlernen jetzt heute. Es ist eigentlich ein Wunder, dass wir so offiziell in einem Zweiergespräch ein Leben lang nie zusammengekommen sind.
Das stimmt.
Aus diversen Gründen.
Ja.
Denn wir kennen uns ja schon wirklich extrem lange.
Absolut.
Und zum allerletzten Mal können wir vielleicht am Rande diese eine kleine Geschichte erzählen, weil es einfach so schön ist.
Ja.
Du hast uns, mich und meine Freundin Anke Engelke, wir haben damals ja Nachtradio gemacht, du hast uns gehört unter der Bettdecke in Lörrach, in deinem Heimatort. Du hast uns heimlich gehört und musste ich gestern dran denken, du hast uns Faxe geschickt noch damals.
Richtig.
So lange geht es zurück.
Genau. Wir kennen uns seit den 90er Jahren und damals gab es das C-Team mit Anke Engelke und dir. Liebe Grüße an Anke.
Ja.
Und ich habe da immer zugehört und ihr wart ja für mich im Grunde Idole. Ihr wart ja so, wie ich dann sein wollte. Ihr wart selbst Mitte, Ende 20 und ich war 15 oder so. Und ich habe das immer gehört und gedacht, so muss man Radio machen. Und ich wollte ja nichts mehr als zum Radio. Und dann habe ich immer angerufen, nachts heimlich, mit dem Festnetztelefon meiner Mutter. Und tagsüber habe ich Faxe geschickt und dann habt ihr zurückgerufen. Und meiner Mutter habe ich immer erzählt, ja, ich schlafe, ja, ich nehme das nur auf Kassette. Und manchmal habe ich auch, wenn ich Klassenarbeiten hatte, am nächsten Tag habe ich auch auf Kassette aufgenommen und habe mich um 2 Uhr nachts geweckt, wenn die 120-Minuten-Kassette zu Ende war, um die neue einzulegen. Und seitdem sind wir in Kontakt geblieben. Später haben wir in diesem Sender bei SWR 3 mal zur gleichen Zeit gearbeitet.
Ja, du hast kurze Zeit, hast du bei uns auch moderiert.
Richtig,
dann,
genau.
Aber es hat dich nicht ausgefüllt.
Genau, und dann bin ich weitergezogen und ja, und trotzdem sind wir irgendwie immer in Kontakt geblieben. Und zum ersten Mal sitzen wir uns nach über 30 Jahren, kann man sagen, an zwei Mikrofonen gegenüber.
Ja, also getroffen haben wir uns zwischendurch schon öfter, auch bei kleinen Bühnengeschichten oder sowas. Aber wir haben noch nie in Ruhe zu zweit darüber gesprochen. Und du warst wirklich der kleine Junge, der heimlich gehört hat. Und das ist so schön. Und du warst damals so wahnsinnig talentiert. Das haben wir natürlich gehört in unseren Gesprächen, weil du ja, und das waren, glaube ich, deine ersten Parodien,
ja,
ne, also als Schüler, hast du Wolf von Lejewski, damals vom Heute-Journal, den hast du parodiert, genauso wie Margarete Schreinemackers. Das sind so die beiden, die mir in Erinnerung geblieben sind. Und dann gab es aber irgendeine ganz abgefahrene Story, die hast du mir damals erzählt. Du hast dich sozusagen durchtelefoniert bis zur Redaktion des Heute-Journals.
Stimmt.
Und hast dich als Wolf Fodorowski ausgegeben. Oder? Das war doch, oder?
Ja.
Warum hast du das gemacht?
Ich habe da angerufen, weil ich einfach sehen wollte, wie weit ich komme und ob ich unter Umständen vielleicht sogar einen kleinen Rechercheauftrag bekomme.
Und habe ich nicht damals sogar, war ich nicht sogar so unverschämt und habe, als ihr mal Wolf Fodorowski, ich glaube, für die Vormittagssendung als Gast haben wolltet, habe ich da angerufen und habe, glaube ich, für euch die Recherche übernommen und gesagt, die beiden wollen den Wolf Fodorowski haben und ich kann ihn parodieren, können wir da nicht zusammenkommen. Und das war natürlich eine heillose Grenzüberschreitung, einfach eine Anfrage zu stellen. Aber ich hatte damals wirklich, glaube ich, gar kein Gefühl für irgendwas.
Ja, aber es ist schon interessant. Also schüchtern warst du nicht, oder?
Doch, eigentlich schon, aber in dem Punkt nicht. Und ich glaube, das ist etwas, was viele Menschen beobachten, die in der Öffentlichkeit stehen oder auf Bühnen stehen. Im tiefsten Innern war ich eigentlich ein sehr, sehr schüchterner Mensch, der mit sich selbst schwer klarkam. Also mit seinem Körper schwer klarkam, der schwer Freundschaften aufbauen konnte, der ein Außenseiter war. Also eigentlich war ich eher jemand, der sehr in sich gekehrt war und froh war, wenn er in Ruhe gelassen wurde. Aber dann hatte ich eben dieses Talent, Leute zu parodieren und hatte auch dieses Talent, andere zu unterhalten damit. Mhm. Und damit fing es eigentlich an, dass ich das Blatt wendete und dass ich wie so etwas wie eine Möglichkeit für mich hatte, einen Platz zu finden. Und das war eben nicht der Sport, das war nicht das Coolsein, das war nicht das geil Aussehen, das war nicht das Mathe-Genie sein, sondern einfach lustig sein. Und dann, wenn alle im Schullandheim abends um 9 nichts mehr zu sagen hatten und allen langweilig war, dann kam meine Show. Und plötzlich haben mich die geliebt, die noch 2 Wochen vorher meinen Schulranzen vor die Tür geworfen haben.
Wen hast denn du damals noch gemacht, außer Wolf Fodorowski und Schreinemakers?
Ganz viele. Ich habe ja angefangen mit Kohl. Das war ja mein erster Auftritt damals bei Schmiteinander, bei Harald.
Du wurdest und sogar eingeladen.
Mit 14, genau.
Du hast völlig recht. Ne? Ich erinnere mich jetzt. Und Schmidt war, das hat man ja auch noch in deiner Anfangszeit auf der Bühne gemerkt, dein großes Idol.
Genau.
So wie Schmidt die amerikanischen Talkmaster nachgemacht hat mit seiner Art, hast du...
So ist es.
Genau, den Schmidt nachgemacht.
Der Anfang aller Kunst ist Imitation. Das ist immer so, das gehört notwendig dazu. Ja. Und ich habe dann Harald inhaliert und habe dann aber auch wiederum Haralds Vorbilder inhaliert, nämlich David Letterman, den ich liebte, der eine Weile bei Premiere, ohne dass man das Abo brauchte, im Free-TV lief.
Ja.
Das war nach euch das Zweite, was ich rauf und runter aufgenommen habe.
Letterman hatte mal so diese Handbewegung zur Seite gemacht,
genau.
Die auch Schmidt gemacht hat, so zur Seite streichen.
Genau.
Weißt du, oder das Glas Wasser so mit dem Ellbogen im rechten Winkel so trinken, weißt du so?
Ja.
Das hat ja von Letterman auch
absolut gehabt. Absolut, die haben die Show ja 1:1 einfach übernommen, was völlig legitim ist, das kann man machen. Und so, und damals habe ich dann Kohl und Blüm parodiert. Damit fing ich an. Ich meine, das war auch 1993. Das war doch die Zeit, da konnte man das noch machen. Es war schon damals nicht wahnsinnig originell. Aber wenn ich heute in meinen Live-Shows auf Tour die Leute, in der Zugabe frage ich die Leute immer, ob ich jemanden für sie parodieren soll, den ich noch nicht parodiert habe. So eine Parodie-Jukebox. Ja. Und da kommen immer noch die Leute von damals, so Lindenberg, Kohl, Blüm. Und dann sage ich mal zu den Leuten, sag mal, seid ihr wahnsinnig, die sind alle nicht mehr da. Also Lindenberg lebt noch.
Das ist wahr.
Hoffentlich noch lange. Aber sowas wie Kohl muss man nicht mehr machen. It's over, it's over.
Wen hast du gestern Abend gemacht? Du warst in Wittenberg, warst du auf der Bühne.
Genau.
Wen hast du gemacht?
Gestern war ich mit der Preview-Show meines Jahresrückblicks in Lutherstadt Wittenberg und habe parodiert, gestern wollten sie immerhin Gerhard Schröder haben. Das finde ich okay, das kann man machen. Ich meine, der ist auch nicht mehr da, aber der kommt natürlich im regulären Programm niemals vor. Aber wenn dann einer fragt, dann sage ich hier immer, viele sagen, ich hätte meine Altenpflegerin geheiratet. Aber das hat der Oskar Lafontaine genauso gemacht. Der Unterschied ist, meine kommt aus dem fernen Osten sein, aus dem Nahen.
Ja, krass, aber die wollen dann noch Gerhard Schröder haben. Gibt es ja auch mal aktuelle?
Ja, natürlich.
Wer denn zum Beispiel? Also gut, Habeck wahrscheinlich. Habeck ist ja auch ein Ding.
Ja, der ist aber auch nicht mehr da. Aber ich habe ja eigentlich gehofft, Papst zu werden. Aber mittlerweile ist mir egal, wer unter mir Papst ist.
Nee, jetzt kommen ja die neuen Figuren. Jetzt kommt so, jetzt in der Show kommt, im Jahresrückblick kommt dann Heidi Reicheneck zum Beispiel vor. Ne?
Oh mein Gott, Heidi Reicheneck.
Nee, das ist doch überhaupt keine Frage. Also Sie können natürlich sofort zu mir sagen, wie können Sie die Steuern erhöhen? Wir sagen, wir brauchen eine Vermögenssteuer, wir brauchen eine zusätzliche Schottersteuer, wir brauchen eine Ockensteuer, wir brauchen eine Steuer auf alles, wir brauchen auch eine Steuer auf Verluste. Denn Verluste sind nur da, wenn Reiche da sind, weil nur Reiche können sich so arm rechnen, dass sie am Ende Verluste machen. Deswegen brauchen wir eine Steuer auf die Verluste, die Sie gemacht haben. Haben Sie mich verstanden, Herr Thies?
Die nutzt ihre Redezeit, Verschisse, die sie hat im Bundestag.
Und
die
mir wirft man schon immer vor, ich spreche schnell. Aber
ist
dagegen bin ich ja der Rüdiger Hoffmann.
Du hast ja dann erstmal studiert. Mhm. Man muss ja irgendwas haben.
Richtig.
In der Hand haben. Hast du so eine Art Talkshow gemacht an der Uni Freiburg.
Mhm. Genau.
Und dann ging das aber schnell. Aber wie kam es denn zu der Einladung? Also wir müssen noch über die alten Zeiten sprechen.
Ja, natürlich.
Das ist ein bisschen wie über den Krieg sprechen. Aber
wir
es ist auch so
wir
schön.
Wir haben auch die Zeit.
Wir haben auch die Zeit. Aber genau. Du wurdest eingeladen von Harald Schmidt, weil
ich eine Kassette hingeschickt hatte. Damals gab es ja noch Kassettenrekorder. Und ich hatte eine Sendung aufgenommen, wo ich parodierte. Und dann machte ich so Kohlblüm, Weigel und Co. und schickte diese Kassette einfach an den WDR. Weil ich dachte, du bist 14, es wird Zeit. Wenn du zum Fernsehen willst, solltest du langsam durchstarten. Und dann habe ich diese Kassette hingeschickt. Und dann fanden die das in erster Linie mal kurios, dass sich ein 14-jähriger Typ bewirbt. Und dass er offensichtlich auch ein gewisses Talent mitbrachte. Also Spuren eines Talents, sagen wir es so. Und dann habe ich mich da hingestellt und habe diese Figuren parodiert. Und dann war das plötzlich so, dass die sagten, ja, das kann man machen. Und danach bekam ich ein Praktikum beim Privatradio in Freiburg mit 15 Jahren. Und da habe ich dann wirklich das Handwerkszeug gelernt und habe so Bänder schneiden gelernt, noch an der Bandmaschine. Ne, alte Bänder zusammenschneiden, um wieder Recyclingband zu haben.
Guck mal, die Zeit ist mir entgangen. Da hatten wir keine Sendung mehr mit Anke. Und dass du dann beim Privatradio gelandet bist, habe ich alles nicht mehr mitbekommen.
Das war vorher. Das war im Grunde in der Zeit, als wir häufig telefoniert haben.
Das war in der Zeit.
Ja, genau.
Das hast du aber nicht erzählt, komischerweise.
Nee, habe ich nicht erzählt. Ich dachte, ich will direkt zu SWF 3.
Ja. Bist du denn mit Harald damals auch noch, der dein großes Idol war auch, bist du in Verbindung geblieben mit ihm über die Jahre?
Nein, ganz sporadisch. Ab und zu haben wir uns mal gesehen. Ich war dann später auch einmal in seiner Sendung zu Gast.
Bei der Late Show?
Genau.
Bei der Late Night?
Ein oder zweimal. Beim zweiten Mal war es dann schon bei Sky, als dann schon irgendwie drei Viertel des Publikums schwarz abgehängt war, weil nicht mehr die Leute reinkamen, um es live zu sehen. Das war dann schon ein bisschen traurig. Aber er hat das ja bis zum letzten Tag durchgezogen. Und einmal, als er das mit Pocher zusammen gemacht hat, war ich auch da. Okay. Und er sagte damals immer zu mir, wenn du Fragen hast, ruf an.
Das ist ein typischer Harald-Satz, sagen wir. Du, wenn du Fragen hast, dann ruf an. Das ist ein typischer Harald. Das ist Harald. Du.
Ja, und irgendwann habe ich ihn dann auch mal angerufen, weil ich irgendwas wissen wollte. Und dann haben wir tatsächlich mal telefoniert und dann gesagt, ja, du, da hilft nur abwarten. Wenn es nicht läuft, da hilft nur abwarten.
Das ist auch so ein Harald-Duck, das ist geil.
Ja.
Da hilft nur abwarten.
Aber einer der geilsten Sätze von ihm, den er mal zu mir nach einer Aufzeichnung gesagt hat, war, als ich damals so ein Parodieformat im ersten deutschen Fernsehen bekam, dass es genau einmal gab, dann wurde es wieder abgesetzt.
Ah, okay.
Ja, und das war so ein Versuch.
Ah, wie hieß das? Schröder?
Das hieß Das Ernste. Und wir waren so ein Parodie-Ensemble. Das war 2011. Eine einzige Folge. Und wir wollten so eine Mischung aus Heute-Show und Switch sein. Aber wir wussten selbst nicht, was wir sein wollten. Und das war unser Problem. Und deswegen war es auch völlig nachvollziehbar, dass wir nur einmal liefen. Und dann sagte Harald zu mir, im Zuge dessen war ich nämlich zu Gast, um da Promo zu machen. Und dann sagte Harald nach der Aufzeichnung zu mir, merk dir eins, egal was jetzt passiert, es hat nichts mit dir zu tun. Und das ist natürlich ein zutiefst wahrer Satz. Ne? Weil was er sagen wollte ist, die Systeme, die Sender, all das, und das gilt letztlich für jeden, der irgendwo innerhalb eines Arbeitsplatzes, eines Systems, einer Firma, was auch immer ist, egal ob er festangestellt ist oder nicht, es gilt immer, die Systeme funktionieren für sich. Und es ist nicht immer dein Erfolg, es ist nicht immer deine Großartigkeit, die dich dahin bringt, wo du bist, aber es ist auch nicht dein Scheitern, wenn es nicht dahin führt, wohin du glaubst, dass es hätte führen können.
Das sind aber ein paar schöne Erinnerungen, muss man sagen, an diese Anfänge. Warum warst du Außenseiter? Also ich weiß, du warst ein bisschen mobbliger, ne?
Ja, das stimmt. Ich war mobbliger.
Du warst mobbliger. Klar, die Mobbligen haben es manchmal schwer.
Genau. Und meistens geht ja damit einher ein fehlendes Körpergefühl. Und das hatte ich auch. Also ich kam mit meinem Körper einfach nicht klar.
Ja, der sogenannte Körperklaus.
Genau.
Wo kommt der Name eigentlich her? Woher kommt der Name Körperklaus?
Welcher Klaus ist schuld daran? Welcher Klaus muss bluten für diese Bezeichnung?
Ja, es ist der Klaus von Klaus und Klaus?
Vielleicht, ja.
Was?
Klaus Kleber war es nicht.
Nein, klar. Nee,
der war es nicht. Nee, der ist älter. Ich hatte dann, also ich war ja ein Einzelkind und ich erkläre es mir so, wenn du Einzelkind bist, fehlt dir eine gewisse körperliche Auseinandersetzung mit Gleichaltrigen. Ich kam sehr schwer in den Kindergarten. Ich war erst mit 4 im Kindergarten.
Weil?
Und bis dahin hat mein Vater mich so mehr oder weniger großgezogen. Meine Mutter hatte gearbeitet, aber er hatte dann auch nicht so viel Zeit und hat mich immer von anderen Kindern ferngehalten. Weil er immer sagte, komm, da kommen andere Kinder, wir gehen. Das war aber seine eigene Mentalität, sein eigenes Außenseitersein, sein eigenes Ego, das ihn da abhielt, mich mit anderen Kindern in Kontakt zu bringen. Und dadurch war ich einfach Ich hatte keinerlei körperliches Gefühl, ich kannte kein Raufen, ich kannte kein Spiel, ich wusste nicht, wo ist der Übergang zum Ernst und so weiter. Also das war mir alles fremd und dadurch hatte ich im Grunde Angst vor jeder Form der körperlichen Nähe. Und das ist einfach, wenn du das mitbringst, und das spüren natürlich gerade pubertierende Jungs, spüren das, dass da jemand ist, der das nicht kann und der nichts erwidern kann, auch nicht aufs Spiel. Und bestimmte Leute sind dann cool damit und nehmen dich eher in Schutz oder mögen dich dafür. Und bei anderen entwickelt es halt eine Dynamik.
Klingt eigentlich jetzt erstmal überhaupt gar nicht gut, ne? Also es ist ja ein Kind in seiner Entwicklung im Prinzip bremsen. Ohne das wärst du vermutlich nicht der gewesen, der geworden, der du heute bist.
Ja.
Einer, der für sich den Ausdruck der Parodie, der andere unterhalten, für sich gefunden hat. Das wäre heute alles ganz anders verlaufen.
Ja.
Im Prinzip kannst du deinem Vater indirekt dankbar sein für diese etwas isolierte Kindheit, die dich einfach zu diesem Kabarettisten heute gemacht hat.
Genau. Also ich glaube schon, dass sehr viel in der Biografie eines Menschen auch aus einem gewissen Mangel heraus entsteht. Mhm. Dieser Mangel hat Grenzen, der darf nicht zu groß sein, aber wenn etwas unvollständig ist, wenn etwas fehlt, wenn etwas da ist, was nicht perfekt oder gar nicht gut ist, kann daraus etwas entstehen, was in einem selbst ja ein Feuer auslöst, nämlich irgendetwas zu schaffen, was einen selbst aus der Position herausbringt, in der man damals war. Und das ist, glaube ich, bei vielen Leuten so, die sich im weitesten Sinn für einen künstlerischen Beruf entscheiden. Und so war das auch bei mir.
Merkst du, dass heute noch etwas nachgeblieben ist, außer der Beruf, den du jetzt gewählt hast, aus dieser Kindheit? Merkst du heute an der Art und Weise, wie du reagierst, wie du sozial agierst mit anderen Menschen, dass da noch etwas zurückzuführen ist? Auch auf diese frühe Kindheit?
Lange war das so, heute eigentlich nicht mehr. Also heute nicht mehr. Was geblieben ist, ist natürlich immer noch eine gewisse Angst davor, wieder dick zu sein. Das kann man natürlich verhindern, in meiner Position mindestens, worüber ich sehr froh und wofür ich sehr dankbar bin. Da kann man was tun. Bis heute habe ich da so einen Schlag weg, in dem ich immer eine Waage mit dabei habe, egal wo ich auf Tour bin. Ich bin ein Wagenknecht.
Und so eine schwere Waage oder
so eine kleine. Da gibt's
also mittlerweile eine Mini-Waage. Ja, ich kenne nur eine Kofferwaage zum Rumtransportieren. Aber du hast einen Namen.
Ja, genau. Okay. So, weil das ist natürlich so ein Restrelikt des Kontrollebehaltens. Aber das ist auch das Einzige. Ansonsten habe ich das meiste eigentlich, glaube ich, ganz gut im Griff und aufgearbeitet über viele Jahre.
Es geht ja auch um die Frage, macht Essen glücklich?
Richtig.
Das ist eine sehr gute Frage. Oder aber auch, das noch weiter fortzuführen, macht Diät glücklich? Auch da hast du ja so ein bisschen einiges herausgefunden. Gut, hast du Diäten probiert für dich selber?
Ja, immer wieder. Ich habe das immer wieder gemacht. Ich bin aber keinem Konzept gefolgt. Es gibt ja dann so Ideen, so Paleo-Diäten und Low-Carb und was weiß ich und 18 Stunden nichts essen und dann wieder 6 Stunden nur. Keine Ahnung. Das sind alles Dinge, so weit bin ich nie gegangen. Ich schreibe nur im Buch drüber, was es da an Phänomenen gibt.
Ja.
Ich selber war da ganz handmade. Ich habe immer gesagt, friss die Hälfte, friss weniger und vor allem ändere da das, was du isst. Und ich habe mich schon sehr ungesund ernährt. Also ich bin schon einfach auseinandergegangen, weil ich selbst massiv dazu beigetragen habe.
Ja.
Und dann habe ich einfach gesagt, komm, gewisse Dinge weg und gewisse Dinge mehr. Also und das sind dann keine Zauberformeln. Also was weiß ich, isst ein bisschen mehr Salat und lässt die Rigatoni weg. Das ändert schon ganz viel.
Aber es ist wirklich das Effektivste, was es gibt. Also nach all diesen Diäten und all den Büchern ist natürlich FDH die Zauberformel, genauso wie natürlich gesundes Gemüse. Es ist ja so.
Natürlich, genau. Und weniger Zucker und so weiter.
Weniger Zucker. Schaffst du das?
Bedingt. Aber ich habe mir immer auch gewisse Dinge gelassen, die ich mochte. Ich habe zum Beispiel selbst während der Phasen, in denen ich Diäten machte, immer Schokolade gegessen. Ich liebe Schokolade. Ich kann nicht ohne sein.
Ja.
Aber ich esse auch nicht wahnsinnig viel Schokolade. Ich habe das so, ich will dann auch ab einem gewissen Punkt gar nicht mehr.
Okay.
Also ich bin so jemand, der holt sich so eine Rittersport, gibt viele andere Marken, eine Milka oder was auch immer, und dann esse ich so anderthalb Reihen oder
das
eine.
Das geht nicht, ich hasse dich.
Und dann lasse ich das liegen, dann will ich da nicht mehr will.
Ich hasse dich.
Ich will
kein Wort mehr mit dir sprechen.
Ich weiß, es kann ganz viele Leute. Ich darf das nicht mehr erzählen.
Nein, weil ich muss die ganze Tafel dann essen.
Wirklich?
Ja, aber es geht nicht anders.
Ja?
Also das Einzige, was hilft bei mir, ist, es nicht im Haus zu haben.
Ah, okay.
Ansonsten liege ich im Bett und denk dran. Das ist wie so ein Magnetfeld zwischen mir und dem Marzipan. Wirklich? Zum Beispiel, was unten in der Küchenschublade steht. Ja, es ist ganz schlimm. Ich kann nicht zwei Riegel essen und ich bewundere alle, die das schaffen. Ich finde es sensationell.
Das ist ja interessant.
Wie geht das?
Das ist, ich könnte wiederum nicht so ein ganzes Ding essen, weil ich mich dann so hassen würde. Ja.
Aber
ich finde das dann toll, dann immer wieder so ein Stück davon und dann ne, das ist natürlich ein bisschen Kontrolle haben. Da weißt du, okay, so viel hast du gegessen, so viel hast du übrig gelassen. Das wird sich jetzt nicht furchtbar auswirken. Aber nee, das habe ich zum Glück, also ich glaube, früher hatte ich das auch viel mehr so wie du. Aber mittlerweile entsteht ab einem gewissen Moment bei mir so ein Ekel. Ne? Und dann, wenn ich weiß, jetzt esse ich das noch, dann mag ich mich selbst nicht mehr.
Ob das die Psyche ist, ich muss da dann psychologisch herangehen an das Essen und nicht nur auf den Appetit, auf den Genuss. Anderthalb Riegel sind nichts.
Bei mir ist umgekehrt. Wenn ich mir etwas verbiete, wenn ich etwas gar nicht im Haus habe, dann greift, glaube ich, der Mechanismus, den du beschreibst. Weil dann hasse ich mich für das Verbot mir selbst gegenüber.
Gut. Ich versuche, von dir zu lernen. Ich bin nur noch nicht ganz sicher, wie der erste Schritt lauten wird. Ja, es gibt ja diverse Essensmythen auch, ne? Warum soll man eigentlich nicht gleichzeitig essen und reden? Wo kommt das her, Florian?
Das weiß ich auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Im Programm erzähle ich ja, dass ich das immer mache. Ich esse und rede gleichzeitig. Das ist meine Form des Multitaskings. Und dann fällt mir auch mal was aus dem Mund. Eine Nudel oder ein Stück Rinderroulade oder ein Stück Tofu-Gulasch und so. Das kommt schon vor. Woher das kommt, weiß ich nicht so. Ja. Weiß ich nicht so genau.
Denn warum sollte man nicht gleichzeitig essen und reden? Ich verstehe, wenn Sachen aus dem Mund fallen, dass es andere belästigt, dass es nicht schön aussieht oder so.
Weiß ich auch.
Aber man kann ja auch sprechen und essen gleichzeitig, ohne dass was aus dem Mund fällt.
Vielleicht fällt das zu vielen Menschen empirisch zu schwer. Deswegen hat man irgendwie so diese Etikette erfunden, dass man das besser bleiben lässt.
Ja. Der Zusammenhang zwischen Glück und Gesundheit ist auf jeden Fall sehr gut erforscht. Was hast du herausgefunden, was dich auch überrascht hat?
Also mich hat vor allem eins überrascht, nämlich, dass heute Gesundheit im Grunde eine Art Vorwand ist, um ganz viel zu reglementieren. Das heißt, ich nenne es im Buch Happy End den Health Jihad, in dem wir leben. Also alles muss healthy sein. Das fängt eben an bei irgendwelchen Nahrungsmitteln, die dann gut sind, die schlecht sind. Das geht weiter dahin, dass man selbst mittlerweile eigentlich Sexualität, Sex nur noch unter dem Gesichtspunkt der Gesundheit beschreibt. Also wenn du mal googelst, wenn du Texte liest, journalistische Texte, dann geht es nie drum, was könnte interessant sein, was könnte mehr Lust bringen, sondern es geht immer darum, wie gesund ist es? Wie viele Orgasmen pro Woche sind gesund? Wie gesund ist es, körperliche Nähe zu haben? Und diese Unterwerfung eines eigentlich eigenen Bereichs unter einem völlig anderen, der höchstens ein Nebengleis ist. Natürlich ist es schön, dass Sex gesund ist, aber das sollte ja nicht im Vordergrund stehen. Das zeigt eine gewisse Prüderie, in der wir im Moment leben, so eine prüde Kultur. Und die Gesundheit ist ja fast so eine Art Erpressungsmittel geworden. Wenn du nicht gesund lebst, dann musst du ein schlechter Mensch sein. Und wir leben heute in einer Zeit einer Biomoral. Und diese Biomoral ist sehr gefährlich. Die sagt nämlich im Grunde, wenn du ein gesunder Mensch bist, dann sehe ich das daran, dass du viel Sport treibst, dass du dies tust, dass du gut isst und jenes tust und dass du auf ganz viel verzichtest. Wichtig ist ja immer auch, dass du etwas nicht tust. Das heißt, bei der Gesundheit geht es darum, dass man dir ansieht, dass du in der Lage bist, zu verzichten. Und dieses asketische Moment, das wiederum sorgt dafür, dass wer gesund ist, ein guter Mensch ist, wer ungesund ist, ein schlechter Mensch ist. Und das ist eine ganz katastrophale Moral, weil daraus folgt im Grunde genommen, am Ende des Tages, wenn du, ich spitze zu, Krebs hast, dann bist du ja alleine schuld daran, denn du hast dich ja auch so schlecht verhalten. Du hast ja das Falsche gegessen, du hast die falschen Dinge eingenommen, also ist es ja klar, dass es dazu kommt. Und das ist genau die Unglückskultur, die sich als Glückskultur verkauft.
Und vielleicht mag aber auch was dran sein dann, teilweise. Wenn ich jetzt Kettenraucher bin und kriege Lungenkrebs,
genau.
Gibt es natürlich auch welche, bin ich ja begegnet, die sagen, ich bin selber schuld.
Genau.
Ich habe es ja quasi provoziert.
Man kann natürlich, also, ja. Das ist aber ein Unterschied. Ne? Ja. Also ob du sagst, ich bin für etwas selbst verantwortlich, das habe ich mir selbst zuzuschreiben. Ich habe einen gewissen Lebensstil favorisiert und der impliziert, dass ich zum Beispiel, nimm das Rauchenbeispiel, Lungenkrebs bekomme. Das ist eine ganz entscheidende Haltung. Es gibt nichts Unangenehmeres als Leute, die die Verantwortung für ihren eigenen Lebensstil von sich weisen. Aber das ist eine andere Debatte, ob wir über Verantwortung reden oder ob wir über die moralische Kultur reden und über die moralische Kategorie Schuld. Ja. Weil in dieser moralischen Kategorie Schuld wäre der nächste Schritt, ja gut, aber pass mal auf, wenn wir feststellen, da hat jemand ein Leben lang geraucht und der kriegt Lungenkrebs, dann soll der von unserem Gesundheitssystem auch nicht mehr profitieren. Dann soll der doch seine Operation selber zahlen. Und dann sind wir in einer ganz gefährlichen Welt.
Ja. Zu diesen überraschenden Ergebnissen zählte aber auf jeden Fall auch, dass Menschen, die einen schweren Einschnitt in ihrem Leben hatten, zum Beispiel durch einen Unfall und jetzt im Rollstuhl sitzen, körperlich behindert sind. Und das ist aber auch wirklich interessant, dass die nach einem Jahr im Prinzip das gleiche Glück wieder empfinden können wie vor diesem krassen Einschnitt. Ja. Interessant, oder?
Das geht übrigens in beide Richtungen. Das ist eine Untersuchung des US-Nobelpreisträgers Daniel Kahneman gewesen und der referiert das auch in seinem Buch. Also der hat Menschen untersucht, die eine Querschnittslähmung hatten, also so ziemlich das Dramatischste, was du haben kannst, und hat Folgendes rausgefunden, nämlich A, die sind relativ schnell, was die eigene Lebenszufriedenheit angeht, wieder fast auf dem Niveau, wo sie zuvor waren. Und er kann das sogar erklären, warum es so ist. Das Erstaunliche ist aber, dass die Umwelt, die Menschen, die zu tun haben mit dem Betroffenen, immer glauben, dass es dem Betroffenen bedeutend schlechter gehen muss. Und zwar, weil sie zum Glück diese Erfahrung nicht selbst gemacht haben, aber sie nur imaginieren und glauben, wie schrecklich wäre das für mich, was könnte ich alles nicht mehr.
Können wir alle nachvollziehen, glaube ich.
Total.
Ja.
Das heißt, das Umfeld derer, die es betrifft, sind selbst viel fürsorglicher, manchmal vielleicht auch ein bisschen übergriffiger oder in der Stimmung viel mitleidiger dem Betroffenen gegenüber, als der es selbst möglicherweise ist. Denn das Interessante ist, dass Menschen, und das ist die Psychologie dahinter, die schlimme Schicksalsschläge wie diese hatten, ja auch nicht den ganzen Tag dran denken, dass es so ist, sondern dass die anfangen, ein Leben zu führen und Gespräche führen, sich über den Alltag ärgern, dass die Post nicht kommt, was auch immer. Das ist am Ende dann irgendwann viel stärker als alles andere. Kleine Anmerkung noch, das gilt übrigens auch für große Glückserlebnisse. Also bei einem Lottogewinn zum Beispiel, bei einem Lottogewinn ist das Gleiche. Der Lottogewinn ist erstmal riesengroß, in etwa so riesig wie das Unglück für denjenigen, der eine schlimme Erfahrung gemacht hat.
Und der Rest des Lebens wird es einfach nur noch geil sein. Alles wird geil sein, ein Leben lang.
Genau. Und etwa wieder nach einem Jahr ist alles beim Alten. Also das heißt, die haben zwar viel mehr Geld, aber die sind gar nicht langfristig glücklicher. Warum? Weil der Alltag natürlich trotzdem der gleiche bleibt. Die erleben das Gleiche wie wir alle, die weder den großen Ausschlag nach unten noch den großen Ausschlag nach oben hatten. Also das heißt, wir überschätzen massiv das Glück von etwas Großem im Moment.
Ja, denn die Macht des Alltags wird gerne unterschätzt.
Genau.
Ja, gut, bei Beziehungen kriegen wir es nach und nach alle zu spüren. Natürlich, wenn der Alltag einkehrt, puh, das ist eine Belastung. Der Alltag ist sehr, sehr dominant.
Genau.
Ne? Geld ist ja das gleiche Thema.
Ja.
Geld macht glücklich. Man hat ja herausgefunden, auch schon vor einiger Zeit, wenn man ab einer gewissen Summe oder wenn man eine gewisse Summe hat zur Verfügung, monatlich, ab da, egal wie viel mehr du hast, wirst du nicht glücklicher. Aber man kann natürlich nicht sagen, es macht gar keinen Unterschied. Ja. Es geht um diese eine Summe. Weißt du, wo die liegt?
Ja, die liegt bei $75,000 in den USA.
Im Jahr?
Im Jahr.
Okay, das ist ja dann doch schon relativ viel.
Genau, also in etwa so, ja, keine Ahnung, 50.000, 60.000 Euro jetzt hier.
Ich dachte, das liegt sogar ein bisschen drunter.
Nee, das ist, da ist so das Level. Aber es gibt jetzt von einem Wissenschaftler Killingsworth aus den USA eine neue Studie aus dem Jahr 2023, die alte widerlegt. Und die alte Studie war auch von dem eben zitierten Kahneman. Und die beiden haben sich jetzt zusammengetan und haben versucht, diese Widersprüche zu ergründen. Weil die neuere Studie sagt, naja, im Grunde stimmt es. Es gibt diese Summe $75,000 pro Jahr zur Verfügung zu haben. Danach wirst du nicht mehr wesentlich glücklicher. Aber die neuere Studie zeigt, dass Menschen, die dann doch immer mehr verdienen, also immer reicher werden, zum Teil superreiche, doch glücklicher sind.
Wirklich?
Ja.
Aber das ist aber nicht gut.
Doch, das ist tatsächlich so.
Und,
die Kahneman, der Macher der ersten Studie, hat dann sogar zugestimmt. Ja, es ist richtig. Und zwar liegt es daran, dass diese Menschen, die eben dann das Geld jedes Jahr weiter steigern, weil sie aus irgendeinem Grund immer mehr verdienen, die sind deshalb glücklicher, weil sie sich ständig neue Impulse setzen können. Also sie können sich zum Beispiel jedes Jahr ein neues Auto kaufen. Nehmen wir es mal als einfaches Beispiel, wenn sie das wollen.
Aber materiell ist ja nicht glücklich.
Genau. Streng genommen. Oder verkaufen ein Haus und kaufen ein neues und renovieren das. Mhm. Also Dinge, die reiche Menschen tun können. Mhm. Und diese Aufgaben, das Wissen, das tun zu können, sich zu vergrößern, das machen zu können, es nicht zu müssen, aber es zu können, das setzt immer wieder einen Impuls des Glücklichseins. Ob das neue Auto dann für sich langfristig glücklich macht, da sind wir wieder beim Lottogewinn. Nein, natürlich nicht. Weil auch daran gewöhnst du dich. Aber durch dieses Wissen, ich kann mit meinem Geld wieder was machen. Dadurch entstehen doch nochmal immer wieder neue Anreize, die eine neue Form des Glücks oberhalb dieser 75.000 Dollar Grenze setzen.
Für die meisten von uns, die über diese Summe nicht hinwegkommen, ist das keine gute Nachricht, dass man da nicht glücklicher wird.
Es ist insofern eine gute Nachricht, weil die, die bis 75.000 Dollar kommen, oder diese 60.000 in Deutschland oder 70.000, die sind ja trotzdem glücklich. Die sind ja deshalb nicht unglücklicher. Denn Geld ist, und das muss man ganz grundsätzlich sagen, Geld ist als Glücksfaktor extrem schwer messbar. All diese Studien, die ich jetzt zitiere, da sagen selbst die Autoren, Vorsicht, das ist im Glücksbereich der Bereich, der am schwersten skalierbar ist. Inwieweit Geld überhaupt eine Rolle spielt zum Glück. Es ist insgesamt, wenn du dir andere Faktoren anguckst, was weiß ich, Gesundheit, Familie, Kinder, es ist ein minimaler Wert bei den meisten Leuten, weil das, was das Glück der meisten Leute ausmacht, ganz andere Dinge sind. Eben bin ich glücklich in meiner Beziehung, in der Familienstruktur, die ich mir geschaffen habe, was auch immer. Das ist viel entscheidender.
Erlebnisse machen ja vor allem glücklich.
Richtig.
Nicht Materielles, sondern Erlebnisse, Dinge erlebt haben, gemacht zu haben. Weißt du, das ist ja auch schön.
Erinnerungen zu haben.
Ja, Erinnerungen.
Das ist ja einer der schönsten Definitionen des Glücks, mit der auch ich sehr viel anfangen kann. Nämlich, dass Glück im Grunde Erinnerung ist. Und das klingt viel melancholischer, als es ist.
Glück ist Erinnerung.
Aber wenn du ehrlich bist dir selbst gegenüber, und das kennen wir, glaube ich, alle, dann sind die glücklichsten Momente die, bei denen wir uns an einen bestimmten Moment, an eine Stimmung, an eine Situation erinnern, wo wir waren. Was weiß ich, ein ganz besonderer, ich benutze jetzt absichtlich ein kitschiges Beispiel, weil ich es wahrscheinlich so empfinde, irgendwie ein ganz besonderer Sonnenuntergang am Meer oder eine bestimmte Situation, wo du mit irgendjemandem warst, so ein Gefühl von, da war alles an seinem Platz, da konnte mir nichts passieren, da ging es mir gut. Und das kann man vielleicht bedingt auch in diesem Moment erleben. Aber eigentlich ist das Glück dann da, wenn du genau dieses Gefühl wieder hast, das in dem Moment, in dem du dich daran erinnerst, fast wärmer und stärker ist als in dem Moment, in dem du es erlebt hast.
Glück ist Erinnerung, aber Glück ist auch, und das fand ich ganz erstaunlich, Vorfreude. Die Vorfreude auf einen Urlaub. Ich weiß gar nicht, ob du es in deinem Buch auch drin hast, aber ich habe mal mit einem Glücksforscher gesprochen. Mhm. Die Vorfreude auf deinen Urlaub macht dich glücklicher als der Urlaub selbst. Und das finde ich sensationell.
Ja. Ja.
Also der Urlaub kann toll sein, also kann super sein. Aber wenn wir davon reden, was dich glücklich macht, ist es nicht dieser Urlaub, diese 14 Tage in Südfrankreich. Es ist diese Vorfreude, die produziert Glück in dir. Und ich finde das faszinierend.
Ja, das kennen wir, glaube ich, alle. Ne? Also die Vorfreude auf etwas zu wissen, da kommt das. Das ist dann wirklich was sehr Schönes. Ich glaube nur, man muss darauf achten, dass es nicht kippt in sowas wie Erwartung. Ne? Also wenn man nicht mehr die Vorfreude auf das hat, was kommt, sondern die Erwartung, es muss jetzt so werden.
Erwartungen sind Gift.
Ja, so war ich früher zum Beispiel.
Man kann enttäuscht werden.
Genau.
Inwiefern?
Na, ich war immer jemand, der dachte, wenn etwas schön war, ich wollte immer alles wiederholen. Also wenn mich etwas glücklich gemacht hat, dachte ich, das muss beim nächsten Mal genauso werden. Das muss sich wieder so anfühlen. Das muss mich wieder so einnehmen. Ich wollte dann fast Situationen wiederherstellen. Und damit schneidet man sich ganz viel Schönes, ganz viel Glückserfahrung ab, weil man ja gar nicht mehr das auf sich zukommen lässt, was bei einem zweiten oder dritten Mal auf einen wartet, was vielleicht ganz anders ist als das, was beim ersten Mal war. Stimmt. Und deswegen nimmt man sich selbst so viel Erfahrungsraum, weil man alles bemisst an etwas, was war, was sich nun wiederholen soll. Aber es wiederholt sich eben nichts. Es gibt nicht das Gleiche zweimal. Es wird immer wieder neu und immer wieder anders sein.
Erwartungen können fast nur enttäuscht werden. Wenn du von einer Person etwas erwartest, dann wirst du fast immer enttäuscht.
Ja.
Weil es so viele Möglichkeiten gibt, nicht eben in deinem Sinne zu reagieren. Erwartungen sind nichts Gutes, erstaunlicherweise.
Nee, das stimmt. Und das ist ein bisschen auch genau das Thema, womit ich mich da in diesem Buch Happy End auseinandersetze, dass wir ja heute eigentlich in einer Anspruchs- und Erwartungskultur leben. Also jeder Einzelne läuft durch die Welt mit der Haltung, das steht mir zu. Ich habe gewisse Ansprüche, die müssen erfüllt sein ans Leben, an Partner, an alles. Ich habe gewisse Erwartungen und wer die nicht erfüllt, ist raus. Und damit werden wir ja auch ständig gefüttert. Ne? Du sollst nur die höchsten Erwartungen haben. Du sollst aus dir das Beste herausholen. Du sollst dein wahres Selbst finden. Dieser ganze unfassbare Bullshit, der dir da erzählt wird. Das sorgt für eine Kultur, in der wir leben, in der jeder alles schaffen soll und darum natürlich auch in die Welt geht mit der Erwartung, wenn ich hier so hart an mir arbeite, wie das die ganze Zeit erfordert ist, dann erwarte ich aber auch, dass alle anderen das Gleiche tun. Und wenn einem dann nichts mehr genügen kann, dann kann das auch in die Einsamkeit führen.
Bist du eigentlich verheiratet?
Nein. Ich weiß es gar nicht genau. Ich habe, glaube ich, 5 Familien.
Ja.
Ich glaube, 5 Kinder mit 8 Frauen, wenn ich es richtig weiß.
Auch das eine Sache, die du untersucht hast. Und du bist dann vielleicht jetzt auch ein bisschen schlauer. Macht heiraten glücklich? Ganz schwer, das festzuzurren. Aber es gibt Studien.
Ja.
Was besagen die?
Es gibt sehr interessante Studien. Und zwar haben das 3 US-Psychologen, unter anderem Ed Diener, ein sehr bekannter Psychologe, das untersucht über viele Jahre statistisch und haben so eine Kurve gemacht, die ist total interessant, und zwar das Glück der Verheirateten oder der Heiratswilligen. Und das wurde im Auftrag des sozioökonomischen Panels gemacht, das ist so die wichtigste Institution bei solchen Untersuchungen, also das ist seriös. So, und dann haben die rausgefunden, in den 2 Jahren, bevor du heiratest, steigt dein Glücksniveau als Heiratswilliger natürlich massiv an, das ist auf dem Höhepunkt, wenn du heiratest.
Klar.
In den 2 Jahren danach geht's wieder runter auf die Zeit, bevor du die Absicht hattest zu heiraten, also als du einfach nur zusammen warst, ist immer noch ein ganz gutes
Niveau. Ja, immer noch super Level eigentlich.
Genau. Und nach 5 Jahren geht es dann unterhalb des Niveaus, der Zeit, als du einfach nur zusammen warst.
Also sogar unterhalb, ne?
Unterhalb. Genau. Das heißt aber nicht, dass man zwangsläufig deshalb unglücklich wird, sondern dann kommt einfach nur das, was du eben sagtest, dann kommt der Alltag dazu. Das heißt, du bist dann in einer anderen Situation. Und natürlich kommen dann auch alle möglichen Krisen und alle möglichen Streitereien, Auseinandersetzungen, das, was ja dann auch das Leben ausmacht. Weil die Erwartung an Partnerschaft, dass sie nur glücklich macht, ist ja eine völlig falsche. Die eigentlich spannende, erfüllende Partnerschaft ist ja die, die einen zwingt, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Oder wenn man einen Menschen findet, mit dem eine Entwicklung möglich ist, die man für sich selbst nicht für möglich gehalten hätte. Und das schließt ja so viel Negatives ein. Und diese Entwicklung machst du ja nicht, indem du immer nur sagst,
alles ist gut, alles ist schön, ist, genau. Man entwickelt sich, wenn man Widerstände
richtig
überwinden muss.
Genau, und wenn Reibung entsteht.
Ja.
Und das ist ja dann das, was am Ende nicht glücklich, aber vielleicht erfüllt macht oder was auch immer. Und eines ist interessant, was hier passiert ist, das, was Statistiker den Vorhersagefehler nennen. Das heißt, wenn du Leute fragst, die heiraten wollen, wirst du von fast allen den Satz hören, ja, aber bei mir wird's anders. Und dann sagst du ihnen, ja, Moment, aber siehst du nicht um dich rum? Sind da, ja, doch, doch. Gerade Annette und Carsten haben sich getrennt und Sibylle und Peter sind jetzt in der Paartherapie. Ja, aber wenn wir heiraten, wir machen alles anders. Und
das nennt man Selbstbewusstsein. Und das ist gut.
Nein, man nennt es Vorhersagefehler. Und das gibt's auch in anderen Umfragen. Wenn du im Moment Menschen fragst, wie sehen sie die Zukunft, werden viele sagen, oh, die Zukunft der Welt sehe ich sehr negativ. Aber meine eigene eigentlich ganz positiv. Und es ist ein bisschen einfach auch eine menschliche Eigenschaft, da gewisse Faktoren auszublenden. Aber ja, ein bisschen Realismus ist auch nicht schlecht.
Wie wäre denn jetzt diese Kurve aber verlaufen, wenn dieses Paar, ja, die sind glücklich 2 Jahre, wenn sie jetzt nach 2 Jahren nicht geheiratet hätten? Also reden wir hier wirklich von einem Heiratseffekt oder reden wir von diesem Bündnis, das etwas lockerer ist natürlich dadurch, dass man sich nicht bindet durch ein Eheversprechen und das Amtliche? Wäre die Kurve eine andere?
Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob es dazu Studien gibt. Ich glaube nein, weil da müsste man ja, eigentlich könnte man das ja nur seriös rausfinden, indem man die gleichen Menschen 2 verschiedene Erfahrungen machen lässt.
Paralleluniversen.
Genau, halt. Genau. Weißt du? Dann könnte man das seriös sagen. Also man kann nur, jetzt rein statistisch kann man wirklich nur sagen, beim Thema Familie, Kinder zum Beispiel ist es so, man kann nicht sagen, dass Menschen mit Kindern glücklicher sind als ohne. Also da geht es, glaube ich, wirklich drum, treffen Menschen für sich die richtige Entscheidung Und ist das Leben, das Sie mit dem Partner oder der Partnerin, die sich ausgesucht haben, ist das Leben mit dieser Person stimmig? Und wenn dann zwei Leute sagen, für uns ist es schöner ohne Kinder, dann kann das genauso erfüllend sein, wie wenn Leute sagen, ohne Kinder würde uns was fehlen, da wären wir unglücklich.
Wie ist das eigentlich für euch Kabarettisten? Ich habe zum Beispiel auf YouTube habe ich einen schönen Ausschnitt von dir gesehen aus dem aktuellen Programm mit der Kurve, ja. Mit der U-Kurve.
Ja.
So, nun gibt es ja ganz viele Ausschnitte. Manchmal wird auch eure Show, kurze Version, aufgezeichnet, Dreisat-Festival oder sowas. Und dann ist das für alle sehbar.
Ja.
Es ist die gleiche Show, mit der du jetzt heute Abend in Heidelberg zum Beispiel auf der Bühne stehen wirst. Denkst du nicht immer im Hintergrund, ich präsentiere jetzt 40% der Menschen, die sind zu mir gekommen, die sind Fans, die haben Geld ausgegeben, um mich zu sehen. Die Wahrscheinlichkeit ist auch groß, dass die mich auf YouTube gesehen haben, mit diesen 5-6 Minuten, die jetzt folgen. Denkt ihr Kabarettisten nicht im Hintergrund, ich präsentiere jetzt gerade etwas und ganz viele haben es schon gesehen auf Video?
Nee, eigentlich nicht. Weil zum einen, es ist ja ein ganzes Programm und auf YouTube, auf meinem Kanal oder auf Insta auf meinem Kanal sind ja immer nur kleine Ausschnitte. Mehr kannst du ja gar nicht machen.
Aber also, manchmal schon, so 5, 6, 7 Minuten am Stück.
Genau, ja, das ist auch manchmal wichtig, damit man den Zusammenhang versteht.
Ja, total.
Aber der Gedanke ist eigentlich der umgekehrte. Die Leute kommen ja, weil sie das gesehen haben, weil ihnen das gefällt. Und die freuen sich dann darauf, dass die Passage kommt und dass sie die live sehen können. Bei Musik ist das noch extremer. Also die Rolling Stones waren viele Jahre auf Tour und die Leute kamen wegen Brown Sugar. Die hatten das 100.000 Mal gehört, aber wollten es nochmal live sehen. Nun muss man natürlich Musik von Wort etwas unterscheiden.
Na klar, weil hier ja Pointen im Spiel
Richtig.
Sind und so. Also man weiß ja jetzt im Prinzip auch, was jetzt kommt.
Ja, bei mir persönlich ist es aber so, dass ich so viel innerhalb der Show ständig ändere, dass sich die Show massiv ändert. Manchmal sehe ich einen Ausschnitt, den ich, was weiß ich, vor einem halben Jahr auf Instagram gepostet habe, auf meinem Kanal. Und heute denke ich, ich habe die Passage völlig verändert. Also da sind einfach neue Pointen dazugekommen. Das ist gar nicht mehr das Gleiche. Und ich habe ja den Vorteil, dass ich immer zwei Programme habe. Jetzt aktuell bin ich ja mit meinem Jahresrückblick Schluss jetzt unterwegs. Das hat mit dem Glücksprogramm dann gar nichts zu tun. Das kommt erst im Frühjahr wieder. Das ist eine ganz eigene Show. Und da weiß ich, die Leute kommen und wissen noch gar nicht, was passiert.
Nein, das ist das Gute. Aber es ist interessant, das mal von dir so zu hören. Denn wir waren neulich bei Toni Bauer und wir hatten jemanden dabei, der kannte Toni Bauer nicht, aber die haben sich im Netz was angeguckt. Und dann haben sie aber angemerkt zwischendurch, aber die ganze Passage kannte ich ja schon.
Ja.
Und da wurde ich mal wieder bestärkt in dieser Meinung, die ich ganz oft schon so empfunden habe, dass da so viel preisgegeben wird oder manchmal eine ganze Show schon zu sehen ist, online, im Streaming und ich denke, hey krass, aber ich will den Leuten nichts präsentieren, was sie schon kennen. Aber ich sehe, ihr denkt ganz anders und du sagst, sie freuen sich sogar, diese Passage, die sie kennen, auch live zu sehen.
Ja.
Finde ich interessant.
Ja, also witzig. Ist immer noch, also es gibt da unterschiedliche Meinungen. Also es gibt auch Leute, die sagen, es gibt auch, glaube ich, Kolleginnen und Kollegen, die ihr ganzes Programm erst veröffentlichen, wenn es abgespielt ist. Also wenn
das
es
kann
nicht
ich nachvollziehen.
Das kann ich auch nachvollziehen. Ich habe mein ganzes Programm auch nirgends je zur Verfügung gestellt. Also Dreisat hat jetzt eine Dreiviertelstunde aufgezeichnet, aber da fehlt ja immer noch eine Stunde 30, die noch dazukommen. Oder eine 15 oder sowas. Die nicht da sind. Und die wissen immer, da kommt irgendwas Neues. Zumal ich auch immer wieder festgestellt habe, bei so etwas wie YouTube oder Instagram oder auch Fernsehen, die Leute merken sich ja nicht komplette Pointen oder ganze Strecken. Und wie gesagt, das Entscheidende ist, solange man selbst genug Unruhe in sich hat und das Programm sowieso ständig ändert, kriegen die Leute sowieso immer was Neues.
Ja. Am Ende sind wir auch definitiv 90% im Publikum, die es nicht gesehen haben.
Richtig.
Muss man ja auch sehen.
Genau.
Also man muss ja die Verhältnisse nochmal gerade rücken. Ne?
Genau.
Da hast du völlig recht.
Genau.
Ich habe dich im Video neulich gesehen, da hast du mit irgendjemandem gesprochen. Du warst Gast in irgendeiner Show. Und ich habe dein Bücherregal gesehen im Hintergrund. Und da waren ganz viele Bücher quasi als Reihen. Eine ganze Reihe dunkelrot, dann ganz in grün. Und ich habe mich gefragt, okay, was sind das für Bücher? Weil es Reihen sind. Und es sieht aber auch nach Fachliteratur aus. Sind es juristische Bücher? Was sind das, Florian?
Das ist tatsächlich, das ist mein Büro und mein YouTube-Kämmerchen. Und da habe ich alle möglichen Bücher, also das ist tatsächlich vor allem philosophische, soziologische, psychologische Literatur, also alles, woraus ich so schöpfe, was ich ja auch alles kennen und wissen muss für
meine
Arbeit.
Was hast du studiert nochmal?
Germanistik und Philosophie.
Ah, ja, da ist die Philosophie.
Genau. Und ich bin ja auch jemand, der sehr stark zu Hause ist in diesem philosophischen Denken, was ich dann versuche, den Leuten leicht und so, dass es verständlich ist, zu servieren. Aber dafür muss ich das trockene Zeug alles gelesen haben. Und ich habe tatsächlich von so wichtigen Autoren oder Autoren, die mir wichtig sind, habe ich dann so die Gesamtausgaben, weil ich das sehr mag, weil dann habe ich alles im Überblick, dann kann ich immer gucken, wo steht das genau. Und das ist dann da hinten. Und wenn du länger guckst, wenn du mehrere Videos guckst, dann wirst du sehen, dass sich die Farben im Hintergrund ändern. Nämlich, wenn wieder mal was dazukommt, dann muss ich ja weiterschieben. Ja. Und so ändert sich immer mal wieder der Hintergrund.
Interessant, also viel Philosophisches. Und ich dachte, okay, das ist lauter Juristisches, weil du schon so oft verklagt wurdest.
Das auch, aber ja, natürlich.
Wofür wirst du verklagt?
Ich hatte jetzt gerade einen wahnsinnigen Fall in diesem Jahr, den ich jetzt auch in der Show in meinem Jahresrückblick erzähle. Und zwar wurde ich verklagt wegen Volksverhetzung. Und ich hatte mal ein Video gemacht, wo ich sagte, jeder AfD-Wähler ist ein Nazi, aber nicht, weil er zwangsläufig die Nazi-Überzeugung hat, sondern weil er eine Partei wählt, in der Faschisten wie Höcke eine Rolle spielen. Das heißt, man trägt eine Mitverantwortung, das muss man wissen. Damit sage ich nicht, ihr seid das alle. Ich weiß, dass das nicht alle sind. Ich weiß, dass die Motivationen sehr unterschiedlich sind, aber ich wollte den Leuten sagen, wenn ihr das tut, dann tragt ihr trotzdem die Verantwortung, weil da diese Menschen sitzen. So. Und das habe ich nochmal erklärt und dann hat mich wirklich jemand verklagt wegen Volksverhetzung und schwerer Beleidigung und schrieb dann, er finde das unmöglich. Er, der Anzeigensteller, übrigens ein notorischer Querulant, der schon amtsbekannt war, er habe mit Hitler nichts zu tun. Er koche zu Hause indisch, griechisch, türkisch und das zeige, dass er damit nichts zu tun habe. Aber er war natürlich offensichtlich AfD-Wähler und dann wurde das so durchgereicht. Der Polizeihauptkommissar antwortete, nee, Schröder ist ein ARD-Moderator, der ist Satiriker. Das ist auch eine bestimmte Form der satirischen Erzählweise. Gab das weiter an die Staatsanwaltschaft und die ermittelte dann gegen mich und schickte mir dann den Brief. Also ich sei,
okay. Stehe unter dem Verdacht. Also einen Brief von der Staatsanwaltschaft.
Genau. Und zwar, pass auf, die Staatsanwältin schrieb dann, nach Durchsicht der Unterlagen sei durchaus ein Verdacht der Volksverhetzung gegeben, denn das, was ich gesagt habe, habe ja nicht im Fernsehen oder einem ähnlichen Medium stattgefunden. Ich dachte, geil, bei der Staatsanwaltschaft hat man noch Röhrenfernseher mit 3 Programmen und Schwarz-Weiß-Fernsehen und geht davon aus, Satire ist, wenn Dieter Hildebrand rauskommt und den Scheibenwischer anmoderiert. Die warten immer noch, dass der wieder aufersteht. Und dann habe ich das beantworten lassen von einem Anwalt. Aber der entscheidende Punkt ist, sowas kann ja jedem passieren, der sich auf Social Media oder im Netz bewegt. Das war ja bei mir auch ein Facebook- und Instagram-Video. Das heißt, ich kann da einen Anwalt fragen. Aber was ist, wenn du das nicht kannst? Du musst nämlich innerhalb von 2 Wochen, musst du Stellung nehmen. Und wenn du zum Beispiel die deutsche Sprache nicht sprichst oder eine psychische Krankheit hast oder eine andere Einschränkung, nicht weißt, was du tun sollst, kein Geld für einen Rechtsanwalt hast, dann bist du verloren, weil dann entscheidet die Staatsanwaltschaft nach Aktenlage und könnte unter Umständen Anklage erheben. Und das eigentlich Frappierende ist, dass die knappe Ressource Justiz, in der so viel schief läuft, weil es so viele Anzeigen gibt, gerade übrigens im Feld Hasskriminalität, dass diese Institution sich dann mit einem Komiker aufhält, dessen Video sie nicht versteht.
Oh Gott, hattest du auch schon mal das Nachsehen? Also wurdest du schon mal verurteilt?
Nein, das nicht. Nein, nie. Nein, nee. Alles, was ich so gemacht habe, wurde alles fallen gelassen. Also das war immer... Ich formuliere ja schon so, dass man eigentlich schon weiß, in welche Richtung ich ziele, wenn man ein bisschen zuhört.
Auf der Suche nach dem Glück hast du Erfahrungen gemacht.
Ja.
Und du hast es vorhin auch schon kurz angesprochen. Du warst beispielsweise bei einer Kuschelparty.
Ja.
Ja, also das können sich viele jetzt erstmal gar nicht so vorstellen, sich von anderen Menschen anfassen zu lassen und selber natürlich anzufassen. Du hast darüber geschrieben und einen Satz, den fand ich interessant. Du hast selber gehört, das Wichtigste beim Kuscheln ist Distanz.
Ja.
Wie ist das gemeint?
Also eine Kuschelparty ist eine sehr interessante Erfahrung, die ich auch sehr ironisch beschreibe, die aber eigentlich für viele Menschen auch sehr viel Schönes hat.
Und du hast es auch ernst mitgemacht.
Ich habe das alles mitgemacht, also, ne? Genau. Also man trifft sich im Grunde genommen, bei uns waren es 30 Leute, da liegen dann so Matratzen aus in dem Raum und tatsächlich lernt man da etwas, was ich sehr spannend finde. Nämlich zunächst lernt man, wie lehnt man die Berührung eines anderen ab, ohne dass es verletzend ist. Ja. Also da stehen sich ja Menschen gegenüber, die sich nicht kennen und dann gibt es vielleicht jemanden, von dem möchtest du nicht berührt werden. Das heißt, wie, da kommt jetzt eine Hand, man muss dazu sagen, Kuschelparty ist komplett entsexualisiert.
Natürlich, also, es geht um Armstreicheln, genau. Rückenstreicheln oder was umarmen. Wird da gestreichelt? Umarmen, genau. Ach so, einfach auch umarmen
genau.
Und mal in dieser Umarmung liegen. Einfach bleiben.
Genau, und das hat nichts mit Sexualität zu tun, im Gegenteil, also intime Zonen zu berühren ist absolutes Tabu. Ja. Alle sind angezogen. So, und das heißt, es berührt dich eine Hand und du möchtest das nicht. Und dann ist das Ziel, und das fand ich wirklich wertvoll, das Ziel ist, diese Hand so wegzuschieben, dass du klar bei dir bleibst, ohne den anderen zu verletzen. Das heißt, erstmal aus dem Kopf rauszukriegen, wieso fasst der mich an? Was will der von mir? Wie kommt der drauf, dass ich jetzt mit dem kuscheln will? Das sind ja alles Gedanken, die man hat. Dass man einfach loszulassen, einfach zu sagen, ich darf für mich sorgen und ich lege diese Hand weg. Und ich habe eine sehr sympathische Frau mir gegenüber erlebt und wir mussten das dann wirklich üben. Egal, wer gegenüberstand.
Okay, das war eine Übung. Denn ich denke als erstes, ich gehe auf eine Kuschelparty, ich möchte berührt werden. Die Frage, warum wolltest du diese Hand nicht? Sah die Person nicht angenehm aus oder wirkte die Hand zu klobig? Oder warum will man dann die Hand nicht? Denn man geht ja zum Kuscheln dahin.
Natürlich, aber das heißt ja nicht, dass alle, die da sind, auch die sind, die du in deiner Nähe haben möchtest.
Man möchte schon, dass sie einem gefallen, so äußerlich.
Ne? Ja, also unterschiedliche Dinge. Jemand hat einfach einen Körpergeruch, der dir nicht gefällt. Ja. Das ist ja gar nicht wertend.
Okay.
So, und das mal zu lernen, das war sehr interessant, weil das lernt man ja nie. Normalerweise fühlt man sich am Alltag, wenn sowas vorkommt, wenn du im Club bist oder sonst, wenn ich sage, oh scheiße, oh, jetzt werde ich angefasst, dann läufst du entweder weg oder sagst, lass das und so. Ja. Und das war sehr interessant.
Und wie macht man's? Also sanft, auf nette Art und Weise das ablehnen?
In einem solchen geschützten Raum ist es natürlich einfacher. Du guckst einfach jemanden an, guckst ihm in die Augen und nimmst dann seine Hand und führst sie sehr sanft wieder zurück, hältst aber den Augenkontakt.
Trotzdem hart, oder?
Ja, aber wenn man das einmal lernt, dass es hier einfach nicht um eine Bestrafung geht, sondern darum, dass jemand für sich sorgt, ohne damit gegen jemanden zu agieren. Weil häufig haben wir ja immer nur, wenn ich für mich sorge, dann muss ich ja gegen jemand anderen etwas tun. Dann muss ich dem wehtun. Aber zu sagen, ich tue dir nicht weh, sondern ich möchte es gerade nicht. Das ist echt wertvoll. Das muss man wirklich betonen. So, und das Kuscheln selbst ist so, damit habe ich mich total schwer getan. Da habe ich viel, viel über mich gelernt. Also man ist dann auf so Matratzen und dann legt man sich entweder zu anderen dazu, die da schon liegen, oder man legt sich alleine hin. Das war das furchtbarste Gefühl und wartet, dass jemand kommt. Und dann legst du dich irgendwo dazu. Da war dann so eine bestehende Viererkette, da habe ich mich dann rangelegt und dann habe ich die letzte Frau, die in dieser Kette lag, habe ich dann umarmt, also die, na, wo ich mich anlegen konnte und habe dann da die Hand hingelegt und so. Und dann weiß ich noch, dann habe ich so gesagt, darf ich? Und dann hat sie gesagt, probieren wir es mal. Und ich habe gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, und dann lag ich da. Und dann liegst du da und dann kuschelst du da. Und bei mir war das so, mir ist da gar nichts passiert.
Gar nichts, okay.
Also, es hat mir keine Wärme gegeben, nichts. Obwohl ich das gar nicht schlimm fand. Ich habe das gesehen, wie das für andere sehr, sehr wohltuend war und für viele auch eine Zärtlichkeitserfahrung war, die sie offenbar sehr lange nicht hatten. Und das darf man nicht unterschätzen. Es gibt einfach viele Menschen, die keine Zärtlichkeit erleben.
Und Berührungen, das weiß man, sind magisch. Also Berührungen bewirken Verbundenheit miteinander. Du bist nicht mehr alleine. Also das löst wirklich ganz viel in einem aus, wenn man es möchte.
Ne? Richtig, genau. Und für mich war es dann, es hatte natürlich dann auch groteske Züge und deswegen mache ich mich dann auch ein bisschen drüber lustig, dass dann die Leiterin ständig sagte, du bist jetzt eingeladen, dich hinzulegen, du bist jetzt eingeladen, in die Pause zu gehen, du bist jetzt eingeladen, wieder reinzukommen. Ich hatte noch nie so viele Einladungen an einem Abend von einer Frau. Und dann am Ende gibt es nochmal so eine Schlussrunde und dann geht die Kuschelgiraffe um und jeder kann nochmal, der sie hat in der Hand, darf dann nochmal was sagen und wie es jetzt so für ihn war. Und das ist schon ein bisschen lustig, aber an sich ist dagegen nichts zu sagen, aber ich konnte trotzdem nicht umhin, über mich zu sagen, für mich ist es nix. Also,
hast du es auch gesagt in der Runde, als du die Giraffe hattest?
Ich glaube, ich habe so hart nicht gesagt. Ich habe gesagt, ja, ich fand es schon auch ganz interessant und ja, mir geht's gut. Ja, ich fühle mich schon gut, aber ich war dann auch froh, als sie wieder weg war.
Etwas krasser aber noch als das war das psychedelische Retreat, das du mitgemacht hast. Mhm. Das ist LSD unter Anleitung.
Genau.
Was war zunächst mal die Erwartung? Was hast du geglaubt, würde passieren? Wie würde es sich anfühlen, LSD zu nehmen unter Anleitung?
Ja, genau. Also ich habe sehr viel vorher über LSD gelesen. Es gibt ja auch sehr gute Dokumentationen. Es gibt von Michael Pollan, der das lange gemacht und auch erforscht hat, ein ganzes Buch zum Thema und eine Netflix-Doku. Das habe ich mir alles angeguckt und habe so gesehen, okay, ja krass, man ist ja da wirklich in ganz neuen Welten und war so gespannt, was das auslöst. Und ich hatte immer gehört, es kann eben sehr viel auslösen, je nachdem, wo du bist und wie es dir geht.
Okay. Also positiv, aber auch negatives.
Genau. Der Bad Trip, von dem wie immer gesprochen wird, der ist wirklich sehr unwahrscheinlich. Das ist nur, wenn man es ohne Anleitung tut und im falschen Setting tut. Und ich habe sehr viel drüber gelesen.
Was ist denn ein falsches Setting?
Das erkläre ich dir. Ja, okay. Und ich hatte eben viel drüber gelesen und es haben ja viele Künstler haben das ja auch genommen, probiert. Also Aldous Huxley zum Beispiel hat ein ganzes wunderschönes Buch drüber geschrieben.
Und waren super kreativ, angeblich.
Genau. Und Steve Jobs hat es genommen. Das gesamte Silicon Valley ist eigentlich aus einem einzigen LSD-Rausch entstanden. Also wenn wir heute über Social Media reden, muss man eigentlich auch über LSD reden, weil das ist der Anfang gewesen. Da haben die sich getroffen in den späten 60ern und es ist tatsächlich für Menschen, die im weitesten Sinne das sind, was man kreativ nennt, sehr spannend, weil was im Gehirn passiert ist, dass Synapsen verbunden werden, die sonst nicht verbunden sind. Mhm. Und du bist im Grunde, das hat eine Entwicklungspsychologin mal sehr schön gesagt, vom Gehirn her wieder wie ein kleines Kind. Du siehst die Welt wieder wie ein Kind und du siehst auch vieles viel stärker und Zusammenhänge, die du vorher nicht gesehen hast.
Okay. So. Klingt erstmal total gut.
Ist es auch.
Und produktiv.
Ist es auch, und man kann noch einen, bevor ich jetzt das Setting beschreibe, man muss auch dazu sagen, es gibt gerade sehr vielversprechende Studien in den USA, aber auch in Deutschland, unter anderem an der Uni Mannheim, die auch von der Bundesregierung gefördert werden, LSD als Therapeutikum, weil man große Erfolge sieht bei der Behandlung von Depressionen. Also das hat schon auch eine große medizinische Qualität und ist eine völlig andere Substanz als Kokain, worüber man jetzt über die Haftbefehl-Doku sehr viel hört. Es ist im Grunde das Gegenteil, weil es am Serotonin andockt und nicht am Dopamin. So. Ja. Entscheidend bei LSD ist Set und Setting. Das heißt, Set heißt, wie geht's dir, wo stehst du in deinem Leben? Das heißt, bist du gerade in einer guten Phase, bist du vielleicht in einer Krise? Viele der Leute, die dort dabei waren, waren in einer Krisensituation. Da kann es sehr heilsam sein.
Ach, okay.
Also man muss genau hingucken und man muss es genau vorher abchecken. Wir mussten auch einen langen Fragebogen ausfüllen. Also haben wir Suizidabsichten. Wenn man psychische Krankheiten hat, sollte man vorsichtig sein, sollte man sich sehr genau beraten lassen. Dann kann es helfen, aber es muss nicht. Da muss man sehr individuell drauf gucken. Aber prinzipiell kann es eine stark helfende und auch reinigende Wirkung haben.
Das ist erstmal gut.
Also, sehr gut.
Also Leuten, denen es schlecht geht, für die ist es gut.
Genau. Leuten, denen es gut geht, für die ist es erst recht gut.
Ach, für die ist es erst recht gut.
Genau, weil eine Substanz, insbesondere LSD, verstärkt ja das, was in dir ist. Also ich erzähle gleich, wie das bei mir war. Und das ist schon mal entscheidend. Man muss wissen, wo ist man, wo steht man. Deswegen haben wir auch auf diesem Retreat, ich glaube, anderthalb Tage nur geredet. Also die sechs Leute, die da waren, die Tripsitter, wie man das nennt, haben einfach mit uns gesprochen. Ne? Sind wie Babysitter, die wirklich einfach aufpassen, die für dich da sind, mit denen du reden kannst, die auf dich achten, die ganze Zeit dabei sind. Und selbst es gibt auch Leute, die machen das im Freundeskreis. Man braucht ein, zwei Leute, die nüchtern sind, die dabei sind und drauf achten. Okay. Ne? Und die dann auch Erfahrung haben sollten und wissen, wie sie mit allen Situationen umgehen. In so einer geführten Situation war das sehr gut organisiert. Und das Setting heißt, du musst am besten an einem Ort sein, an dem du dich wohlfühlst. Also man sollte dafür unbedingt in der Natur sein. Wir waren auch in einer riesigen Landschaft. Das war aber ausgelegt auf solche Retreats.
Wart ihr draußen?
Wir waren drin und draußen.
Beides.
Also wir hatten mehrere, wir haben da auch geschlafen.
Wo war das?
Das war in Holland.
In Holland?
Genau.
Okay.
In den Niederlanden.
Weil man es da darf und in Deutschland nicht. Oder gibt es das auch in Deutschland?
Die Angebote gibt es, aber es war ein deutsches Angebot, das ich genutzt habe. Okay, das kann man hier buchen, das ist legal. Und dann fährt man dafür nach Holland. Okay. Man muss ja auch wissen, LSD ist ja nicht illegal. Es gibt immer ein LSD-Derivat, das legal ist. Das kannst du auch in Deutschland kriegen. Aber sowas machen musst du dann im Ausland. Da sind wir nach Holland gefahren, weil da ist es legaler.
So. Ja.
Und Setting heißt, du solltest Leute um dich rumfinden, die du entweder magst oder die du kennenlernst und eine Umgebung, in der du dich wohlfühlst oder wo du was sehen kannst. Ne? Also Michel Foucault, der Philosoph, ist in die Wüste gefahren zum Beispiel. Die Wüste ist ein guter Ort oder irgendwo, wo Landschaft ist, wo du also viel Raum hast, weil du eben auch die Dinge sehr intensiv wahrnimmst. Und dann haben wir das nach langer Vorarbeit und Meditation und allem Möglichen haben wir das dann genommen. Tagsüber ist das sehr gut, weil du dann eben viel siehst, also so mittags. Der Trip geht 8 bis 12 Stunden.
Wow.
Also richtig lang. Das ist nicht irgendwie, was weiß ich, was vielleicht manche kennen, aus Clubs eine Ecstasy nehmen und dann anderthalb Stunden gut drauf sein, sondern das ist wirklich lange und intensiv. In der ersten Phase liegt man da, man hat eine Schlafmaske auf und man hört Musik. Wenn du Musik über Kopfhörer hörst und in deine eigene Welt abtauchst, ist es total gut. Möglichst sphärische Musik oder das, was du magst.
Wird die vorgegeben oder hast du die ausgesucht selber?
Die wurde von denen ausgesucht, okay. Später habe ich selbst ausgesucht. Okay. Und dann, in der ersten Phase, geht so 2-3 Stunden, ist es eine irre Reise bei mir gewesen. Also wirklich, du bist wie schwerelos. Das ist wie Fliegen. Ich bin durchs Weltall geflogen, aber auch plötzlich kam ich wieder an bei alten Bildern aus der Kindheit, die ich völlig vergessen hatte. Ich hatte früher zu Hause New Kids on the Block Kassetten. Und ich habe ein Cover einer New Kids on the Block Kassette gesehen, die habe ich seit 30 Jahren nicht mehr. Und das war wirklich irre. Und dann kommt so die zweite Phase, da kannst du dich oder ich mich ein bisschen mehr bewegen.
Bisher noch Schlafmaske.
Schlafmaske?
Alles dunkel, Schlafmaske, genau. 2-3 Stunden.
Und manche Leute liegen da auch 4-5 Stunden unter Schlafmaske.
Und schlafen auch ein dann.
Manche schlafen, du bleibst
aber
schon
wach.
Das
will man ja nicht.
Du bleibst schon wach. Okay, ja. Gut. Du bist in so einem Zwischenraum. Und dann irgendwann kannst du aufstehen, meistens nach 3, 4, 5 Stunden. Das ist individuell sehr verschieden. In dieser ersten Phase gibt es Leute, die lachen die ganze Zeit. Oder später, lachen mit anderen, hören nicht mehr auf zu lachen. Andere wiederum weinen. Es gab dort mit Menschen mit langen, harten Biografien, die haben zum Teil auch geschrien, haben das aber später als sehr befreiende Erfahrung erlebt.
Weil natürlich auch da, wie deine New Kids on the Block Kassette, genau. Auch ganz andere Erinnerungen, negative Art vielleicht,
richtig.
Dann natürlich zurückkommen.
Genau. Und dann hast du so einen zweiten Teil des Trips, da ist es wunderschön, draußen zu sein. Auch da muss man gucken, ob man es begleitet tun sollte. Du siehst die Natur in einer Intensität, wie du es noch nie gesehen hast.
Also die Farben sind
total krass. Es bewegt sich alles so leicht um dich. Es ist so ein bisschen, es ist so ein bisschen wie Schweben. Und dann kannst du auch leicht in Kontakt treten, manche bleiben für sich. Ich hatte dann in der dritten Phase, und das ist so in der Forschung dazu die wichtigste Phase, weil die dritte Phase ist die, wo du langsam wieder zum Comedown kommst und also wieder runterkommst, langsam, es geht auch nochmal 3, 4 Stunden. Und da kommst du aber an das Essentielle. Und da bin ich nochmal in der letzten Phase viel stärker als in der ersten an meine Ängste gekommen. Und ich bin ja eigentlich ein Kind der Angst. Also Angst ist das Thema, was mich begleitet hat ab einem sehr frühen Zeitpunkt. Verlustängste, Scheidung und so weiter. Das ist so ganz tief in mir drin. Und ich habe das im Alltag total gut im Griff. Ich habe das sehr gut bearbeitet. Aber da kam das alles nochmal hoch. Auch so ganz alte Ängste, so ein Verlorensein und so ein Gefühl, ja, so eines völlig Alleingelassenseins. Und dann aber am Schluss lässt das nach. Das ist nicht schrecklich, aber das ist doch krass, das nochmal so zu erleben. Und irgendwann gegen Abend...
Also da bist du plötzlich wieder 12.
Genau. Und gegen Abend ist es dann gut, was zu essen. Und dann irgendwann wird man auch müde und schläft dann sehr gut ein. Und am nächsten Tag wacht man dann... Die meisten von uns wachten wirklich mit einem neuen Lebensgefühl auf. Also wachten so auf. Und ich habe auch mit 2, 3, dann bin ich noch in Kontakt geblieben, die wirklich auch einiges in ihrem Leben geändert haben.
Ach, das ist ja der Hammer. Möchtest du das nochmal machen oder reicht es jetzt als einmalige Erfahrung?
Ich würde das auf jeden Fall nochmal machen. Ja, ich würde das dann mal in einem anderen Setting machen, aber ja, auf jeden Fall.
Ist das teuer?
Ja, das ist nicht ganz günstig, weil du bist natürlich auch wirklich 2 Tage betreut und oder 2,5 sogar und da wird für dich gekocht, also es ist alles da, ne? Und du musst dich um nichts kümmern. Das ist auch das Schöne, das kannst du auch gar nicht, sondern es geht darum, wirklich da zu dir zu finden und sich auf dich zu konzentrieren. Und ja, und das Gute an LSD ist ja, es ist nicht toxisch, das heißt, du kannst davon nicht süchtig werden.
Okay, ja.
Das ist ein wichtiger Unterschied jetzt zu anderen Substanzen, wo dieses Risiko ja immer gegeben ist.
Was für ein Trip, hör mal.
Ja.
Aber was für eine Erfahrung.
Ja, und das war wirklich toll, weil ich habe mich da auch gefragt, als ich das Buch Happy End schrieb, war das jetzt eine Glückserfahrung? In einer gewissen Hinsicht ja, aber es war auch eine Selbsterkenntniserfahrung. Ja. Aber es hatte etwas von Glück, wie ich es definieren würde, weil es eben nicht rein positiv war, sondern weil es eben sehr viele Seiten hatte und es mich sehr erweitert hat. Und deswegen würde ich das auch wieder machen.
Okay, da ist vieles dabei, was du natürlich auch verwerten kannst. Denn ich gehe mal davon aus, du kannst ja nicht durch den Tag gehen, ohne alles wahrzunehmen, aufzuschreiben, um zu gucken, was man daraus macht.
Ja.
Das ist ja bei Harald Schmidt ähnlich, auch heute noch. Der ist ja heute übrigens noch so brillant wie vor 20 Jahren.
Absolut.
Ne? Ist das nicht total erstaunlich?
Ja, natürlich.
Ich habe ihn erlebt, live auf der Bühne. Da ist ja nichts verloren gegangen.
Absolut.
Und er hat aber auch erzählt, der geht ständig mit seinem Notizbuch und wenn er über die Deutzer Brücke in Köln geht, dann ist er permanent am Aufschreiben, weil ihm irgendwelche Gedanken kommen, weil er etwas sieht, den ganzen Tag am Notieren.
Ja.
Dir geht es nicht anders, oder?
Genau, das ist so, ja. Also ich habe zum Glück ein sehr gut aufgeräumtes Archiv im Kopf. Also ich sehe ganz viel und speichere ganz viel ab und nehme ganz viel mit. Und in dem Moment, in dem ich das brauche, zitiert sich das herbei. Also selbst Dinge, von denen ich dachte, ich habe die längst vergessen, sind dann plötzlich wieder da. Und das lässt einen natürlich nicht los, weil du kannst im Grunde nur mit diesem Blick durch die Welt laufen. mit dem Blick auf das, was potenziell Material sein könnte. Material klingt zu kalt, aber auch auf so eine Erfahrung wie jetzt im Buch ist ja auch Material. Natürlich. Aber das heißt ja nicht, dass man dem nur kalt gegenübersteht und sagt, ich gucke mir das an und dann mache ich einen einfachen Witz drüber.
Ja. Dein Kopf kommt aber tatsächlich nie zur Ruhe. Streng genommen, oder?
Ja, selten.
Oder also, im Urlaub. Was geht im Urlaub? Kennst du Urlaub? Weißt du, was das ist?
Ja.
Kennst du das Konzept?
Ich kenne das Konzept. Ich kenne das aus meiner Kindheit. Und ich kenne es auch heute. Aber ich bin tatsächlich nicht so ein Urlaubsmensch, der jetzt wegfährt, um sich einfach dahin zu legen und am Strand zu liegen und nichts zu tun. Nein. Sondern ich bin dann auch irgendwie, ich nutze die Zeit dann, ja, nutzen klingt schon wieder so, aber ich, dann lese ich ja was oder dann lasse ich aber meine Gedanken schweifen, aber ich schalte da nicht ab, aber ich kann schwer abschalten, aber das ist nicht negativ, sondern das ist dann die Welt, in der ich mich bewege.
Und du lebst ja auch einigermaßen gesund und dadurch hältst du dich ja auch eigentlich so dauerfit.
Ja, ne? Insgesamt schon, ja.
Oh, insgesamt nur.
Brauche ich das auch?
Wer nur anderthalb Riegel Schokolade isst, der lebt gesund.
Ja, wahrscheinlich.
Der kann nicht anders.
Ja.
So, du als Autor, mit dir eine kurze Autorvervollständigung, vervollständige folgende Sätze.
Ja.
Ganz leise werde ich, wenn
ich wirklich traurig bin.
Passiert das oft? Oder regelmäßig?
Nein, regelmäßig nicht. Es gibt natürlich diese Momente und dann... Ja, also je leiser ich werde, desto ernster ist das, was mich gerade bewegt.
Ja. Das Geräusch, das definitiv zum Soundtrack meines Lebens dazugehört, das ist ein Geräusch.
Das Hupen einer Lokomotive, weil ich von Anfang an ja ein Zugfan war. Ich hatte ja schon als kleines Kind so eine Holzeisenbahn und habe da immer die Schranken runtergehen lassen, die Zugschranken, wenn die wirklichen bei uns in Lörrach auch gerade runtergingen, weil ich das 1:1 nachvollziehen musste. Die Züge müssten dann fahren, wenn sie auch wirklich fuhren und ich konnte von meinem Kinderzimmer aus sehen, wann die Züge da fuhren. Und ich hatte das Kursbuch der Deutschen Bahn und wusste, wann sämtliche Züge fahren. Und deswegen war das für mich immer vertraut. Ich bin, dadurch, dass ich auch keinen Führerschein habe, ich bin sehr viel Zug gefahren. Ich fahre sehr viel Zug in meinem Leben. Und deswegen bin ich ein Freund des Hupens einer Lokomotive.
Auch ein Wort, das uns verloren gegangen ist. Kursbuch.
Oder? Kursbuch, ja.
Sagt doch heute kein Mensch
mehr,
oder?
Gibt es auch nicht mehr.
Nein, aber
heute heißt es DB Navigator. Navigator. Und zwar englisch ausgesprochen, Navigator.
Ein verloren gegangenes Wort.
Ja,
das
natürlich.
Kursbuch der Deutschen Bahn. Aber ich finde das Bild ganz toll. Du hast es zu Hause und du bist dein eigener Schrankenwärter.
Genau,
da.
Ja.
Ich liebe das. So, das Tattoo, das ich mir nie habe stechen lassen, zeigt...
Boah, ich habe mir ja gar kein Tattoo stechen lassen.
Eben drum, aber... Dass du dir nie hast stechen lassen, das zeigt. Also wenn, was wäre schön?
Oh, ich glaube, es war was ganz Schlimmes, was ich würde mir wahrscheinlich sowas wie einen Tiger stechen lassen und würde mich total schämen. Ach, weil der Tiger ist ja mein Lieblingstier, weil ich den so auch so ästhetisch finde und weil ich Raubtiere sowieso gerne mag. Und das würde ich, glaube ich, machen, aber ich würde das wahrscheinlich völlig verkitscht finden, wenn ich es sehen würde.
Aber weißt du, was ich geil finde? So ein Tiger auf der Schulter, den haben ja manche Fußballer.
Ja.
Hat nicht Toni Kroos sogar so einen oder einen Löwen oder einen Tigerkopf, aber wirklich auf der Schulter. So.
Ja. Das kann sein. Das ist
ganz schön.
Ja.
Und ein bisschen neidisch bin ich schon auf...
Auf Leute, auf so Leute, die so mich selbst fesselnde, tolle Romane schreiben können. Also so, weißt du, so Bücher, wo du nicht... Oder so Leute, die so Serien machen können, so schreiben können, die ich dann so inhaliere. Und ich denke, wie kann man sowas sich ausdenken? Also, dass das alles so ineinander passt und dass ich als Zuschauer oder Leser so überrascht bin von dem, was jetzt passiert. Also, keine Ahnung, so White Lotus, Breaking Bad, House of Cards, Fargo, alles, was ich da so gesehen habe. Ich dachte, wie kann man das so machen? Und da habe ich eine totale Faszination und finde das ganz toll, wenn man das kann. Ich denke, oh, das würde ich auch gern können. Aber dann denke ich wieder, nee, du kannst andere Sachen.
Florian, ich danke dir.
Es
war
dir.
Eine schöne Begegnung
sehr.
Mit ein paar sehr coolen Erinnerungen aus der Zeit. Dein Weg, den wir ein bisschen mitgegangen sind, den ich auch ein bisschen mitgegangen bin. Und dann haben wir uns da viele Jahre aus den Augen verloren. Dann habe ich gemerkt, Alter, wie oft der im Fernsehen war in der Zwischenzeit. Krass, was das für ein großes Tier geworden ist, dieser Florian Schröder.
Von damals, von unter der Bettdecke dir.
Ja.
Oh, der morgens in diesem schönen Sender hier zwischen 4 und 6 Uhr moderieren durfte. Ach, ja. War auch eine schöne Zeit.
Aber in der Zeit haben wir uns kaum gesehen, glaube ich.
Nee, du hast ja auch um 9.
Ja.
Nein, nee, du hast ja auch damals SWR3 Magma telefoniert, moderiert. Ich habe dich parodiert damals.
Du hast völlig recht. Und zwar stimmt.
In der SWR3, darf ich deine Zettel haben? In der SWR3 Redaktionskonferenz habe ich gesagt, und es ist der Freitag. Und es ist SWR3. Und jetzt... Toploader, Dancing in the Moonlight.
Toploader.
Christian Thees.
Toploader, ja, ja, ist witzig. Ja, ich habe immer sehr viel geraschelt oder auch mit dem Stift.
Genau, mit dem Klack, 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 Stift. Oder mit den Händen und gleich in SWR3.
Das war heute anders.
Ja, das stimmt.
Dennoch
hast du dir abgewöhnt.
Dennoch, ich bin erwachsen geworden. So. Ich danke dir für heute. Bis die Tage wieder.
Bis die Tage. Danke, Christian.
Talk mit Thees.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Y-Kollektiv, der Podcast. Wir zeigen die Welt, wie wir sie erleben.
Ich bin da täglich mit Hassnachrichten aufgewacht.
Zwischen Politik und Clubkultur.
Und dann eben die Techno-Szene mir genau das gegeben hat, was ich gerade wollte. Ja? Einfach akzeptiert werden, so wie ich bin.
Sozialem Engagement und Drogen.
Dort hinten kannst du spritzen. Hier kannst du schnupfen, rauchen.
Mentaler Gesundheit und Sex.
So langsam sind jetzt die Ersten auch nackt.
Jede Folge eine exklusive Story.
Diese paar Stunden da beim Arzt, die sind schon eklig. So, und die vergisst man nicht.
Y-Kollektiv. Der Podcast. Alle 2 Wochen eine neue Folge. Überall, wo es Podcasts gibt. Und immer zuerst in der ARD-Audiothek.